Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier heute bei euch sein darf. Wir hatten ja heute schon unseren Gottesdienst. Also ich bin in Begleitung mit der bezaubernden Melina und mit dem charmanten Manuel. Und wir hatten heute in unserem Rahmen schon das Wort, dass der Herr unter dem Lobgesang des Volkes Israels wohnt. Und ja, deswegen, ich freue mich einfach, dass wir hier zusammen sind, dass wir Gott gemeinsam singen durften. Und ich freue mich auch und bin dankbar, dass sowohl ich als auch andere Jungspunde der Kanzel eine Predigt ausarbeiten durften und die bei euch halten dürfen. Und ich möchte euch, bevor wir reinstarten, erstmal nochmal sagen, dass ich das wirklich erstaunlich finde und mutig und auch vorbildlich, dass ihr uns jungen Leuten einfach dafür den Raum gebt und dass ihr euch das auch über Monate hinweg letztendlich antut, von uns Predigten zu hören. Das muss man auch erstmal aushalten, denke ich. Genau, kurz zu meiner Person. Ich heiße Dominik, ich komme aus der Hoffnung.de-Gemeinde. Ja, bin nicht zu laut. Also genau, aus der Hoffnung.de-Gemeinde. Und man mag es mir nicht ansehen, aber ich bin 3 Jahre alt. Also eigentlich 25, aber ich bin seit mittlerweile 3 Jahren bekehrt, getauft und wiedergeboren und dementsprechend ein geistliches Kleinkind, das ich allerdings heute in die großen Schuhe von reifen und treuen Predigern hineinschlüpfen zu dürfen. Und in dem Sinne möchte ich beginnen mit einer kleinen Wiederholung. Wir befinden uns ja am Anfang einer Predigtreihe über den 1. Thessalonicher Brief. Und ihr hattet jetzt eine Woche Pause, deswegen möchte ich euch einmal ein paar Eckdaten geben über Geschehnisse, die vor der Verfassung des Briefes sich ereignet haben. Während der zweiten Missionsreise segelt das Missionsteam, bestehend aus Paulus, Silvanus, der auch Silas genannt wird, und Timotheus, ungefähr um das Jahr 50 nach Christus vom Gebiet der heutigen Türkei hinüber in die damalige römische Kolonie Mazedonien. Das gehört zum heutigen Griechenland. Und in der Apostelgeschichte wird beschrieben, dass sie da zuerst in eine Stadt namens Philippi kamen und danach kamen sie südwestlich weiter runter in die Stadt Thessaloniki. Das war zum damaligen Zeitpunkt eine ziemlich bedeutsame Handels- und Hafenstadt. Und wie es ihre Gewohnheit war, predigte das Missionsteam dort das Evangelium. Und es bekehrten sich auch einige Juden, aber vor allem einige der anbetenden Griechen und, so heißt es, nicht wenige von den vornehmsten Frauen. Dazu vielleicht eine kurze Erklärung. Hinter anbetenden Griechen verbergen sich letztendlich einfach Heiden, die an den Gott des Volkes Israel gläubig geworden waren, sich allerdings jetzt nicht durch irgendwelche rituellen Aufnahmeprozeduren ja zum Volk Israel offiziell dazuzählen lassen haben. So, und dann war das allerdings so, dass die Juden eifersüchtig wurden. Ihnen wurde sozusagen ihr Klientel aus der Synagoge weggeschnappt und sie hetzten letztendlich die Volksmenge auf gegen das Missionsteam, die dann nach nur ein paar Wochen letztendlich gezwungenermaßen die junge Gemeinde verlassen mussten. Sie kamen dann noch weiter runter nach Beröa. Problem war allerdings, dass auch die Juden aus Thessaloniki sie auch dorthin verfolgten und letztendlich segelt Paulus dann alleine mit einem Boot runter nach Athen und kommt dann noch weiter südlich nach Korinth. Und die beiden anderen, Silvanus und Timotheus, kommen dann letztendlich nach. Aber wie die Situation nun mal war, sie mussten gezwungenermaßen diese jungen Bekehrten zurücklassen unter Verfolgung und deswegen sorgen sie sich. Und was Paulus hier auch schon beschreibt in diesem Brief, nämlich in Kapitel 2, Vers 18, ist, dass sie zu ihnen reisen wollten und es allerdings nicht geklappt hat. Da heißt es: Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Tja, und aufgrund dessen, dass das alles nicht so geklappt hat, schickte Paulus letztendlich Timotheus alleine nach oben zu den Thessalonichern. Und als der dann wiederkam und gute Nachricht davon brachte, dass die Thessalonicher nicht nur am Glauben festgehalten hatten, sondern dass ihr Glaube erschollen war im ganzen Gebiet Mazedonien und Achaia, also im ganzen heutigen Griechenland, da schreiben dann Paulus, Silvanus und Timotheus voller Dankbarkeit und auch voller Begeisterung für die Thessalonicher diesen Brief.
So, und das ist, denke ich, auch schon eigentlich der Inhalt des ersten Kapitels, so ganz grob. Und wir wollen heute fortfahren mit den ersten 7 Versen des zweiten Kapitels. An dieser Stelle wollte ich eigentlich sagen, dass ihr jetzt eure Schwerter zücken könnt, also eure Bibeln. Aber Jürgen wies mich schon darauf hin, dass ihr ja hier ein Laserschwert habt, sage ich mal. Deswegen, worum soll es heute in der Predigt gehen? Wir werden an erster Stelle erstmal betrachten, mit welcher Motivation, das heißt mit welcher inneren Haltung, das Missionsteam zu den Thessalonichern kam und das Evangelium predigte. Daher habe ich den heutigen Textabschnitt mal wie folgt betitelt: Evangelisation, wie sie Gott gefällt. Wir wollen uns dann im Endeffekt anschauen, was Paulus so für Punkte aufzählt, diese genauer unter die Lupe nehmen und daran etwas für unser Leben letztendlich anwenden und hinausziehen. Also von daher bitte einmal den Text projizieren. Danke. 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 7a. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Wenn wir jetzt im ersten Vers wenn wir das Wort Eingang sehen, das klingelt vielleicht noch bei dem einen oder anderen von euch. Im ersten Kapitel hatte Paulus schon mal beschrieben, was das Missionsteam für einen Eingang bei den Thessalonichern gehabt hat. Also mit dem Eingang ist letztendlich gemeint, dass sie, was für einen Zugang sie hatten. Und da sagten letztendlich Gläubige aus den anderen Gebieten, ja, dass die Thessalonicher das Wort, was die Missionare verkündigt hatten, nicht als ihr Wort aufgenommen hatten, sondern als das Wort Gottes und ihr Leben dann radikal verändert hatten. Und jetzt hier in unserem Text geht Paulus darauf ein, dass auch die Thessalonicher selbst wissen konnten, dass der Eingang bei ihnen nicht vergeblich war. Und diesmal geht Paulus allerdings nicht darauf ein, wie der Glaube und die Glaubenswerke von den Thessalonichern waren, sondern er geht auf sich selbst, auf das Missionsteam ein. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang nicht vergeblich war, das heißt nicht umsonst war oder nicht leer geblieben war, sondern, und ihr werdet das vielleicht schon gesehen haben, wir haben öfter in unseren Versen diese Nicht-Sondern-Gegenüberstellungen. Sondern, nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Nachdem sie also in Philippi waren, haben sie das Evangelium freimütig gepredigt. Die Frage ist jetzt nun, sie hatten gelitten und sie wurden misshandelt. Was war jetzt genau in Philippi passiert? Ich hatte ja schon eingangs gesagt, bevor sie nach Thessalonich kamen, waren sie davor in Philippi. Und da war die Situation folgende: wie es ihre Gewohnheit war, predigten sie das Evangelium und es kamen Leute zum Glauben. Lydia, die Purpurkrämerin zum Beispiel. In Philippi war aber auch eine Frau mit einem Wahrsagegeist. Und ich sag mal, die ging für mehrere Tage mit ihrem Gequatsche Paulus ziemlich auf die Nerven und der trieb dann irgendwann einfach kurzerhand den Geist aus. Das hatte allerdings ein paar Konsequenzen, denn es gab ein paar Geschäftsleute in Philippi, die mit diesem Wahrsagegeist ihre Brötchen verdient hatten und ihr Geschäft war jetzt futsch. Und dementsprechend schnappten sie sich Paulus und Silvanus, zerrten diese vor die Vorsteher der Stadt, letztendlich wiegelten sie die Volksmenge gegen sie auf und man riss ihnen die Kleider vom Leib und man peitschte sie, so heißt es, mit vielen Schlägen aus, bevor man sie dann ins Innerste des Gefängnisses warf und ihre Füße im Block befestigte. Letztendlich erlebten sie Gottes Eingreifen durch ein großes Erdbeben, der Kerkermeister und seine Familie, die kamen zum Glauben und ließen sich taufen und am nächsten Tag kamen sie auch frei. Aber sie hatten trotzdem starke Ablehnung erlehnt, ihrer selbst und der Botschaft vor allem, die sie gebracht haben, und hatten großes Leid erfahren. Und trotz dessen war ihr Eingang nicht vergeblich, weil sie, trotz des Leides, freimütig die Botschaft verkündigt hatten. Also nicht jetzt irgendwie die Botschaft abgeändert hätten, sie nicht schmackvoller gemacht für die anderen. Es war, sie hatten ihre klare Struktur, sie haben die Botschaft klar gebracht, so wie sie war, ganz unverblümt. Und das wohlgemerkt unter viel Kampf, also oder unter viel Anstrengung. Also auch hier in Thessalonich war das Ganze kein Zuckerschlecken und ihre Botschaft wurde jetzt nicht mit offenen Armen in Empfang genommen. Vers 3. Denn unsere Ermahnung. Mit diesem Denn leitet Paulus jetzt letztendlich ein Argument dafür ein, dass ihr Eingang nicht vergeblich war, weil sie ja das Evangelium freimütig verkündigt hatten. Und er beschreibt jetzt letztendlich, auf welche Art und Weise sie das Ganze verkündigt hatten. Und mit Ermahnung, nur kurz zur Information, ist das Evangelium selbst gemeint. Und hier hatte ich mal eine Wortstudie gemacht, das heißt hier ein kleiner Wissenshappen für Griechischfreunde. Hinter dem Begriff Ermahnung steckt letztendlich das griechische Wort Paraklesis. Das Interessante bei dem Wort ist, dass man es allerdings nicht nur mit Ermahnung übersetzen kann, sondern auch mit Ermunterung und mit Trost. Und das ist, sage ich mal, recht interessant deshalb, weil nach unserem Sprachverständnis es ja ein totaler Widerspruch ist. Also entweder ermahne ich jemanden oder ich tröste jemanden. Aber bei dem Begriff schwingt das alles irgendwie so mit. Und weil sich Paulus eben mit der Ermahnung auf das Evangelium bezieht, können wir da auch sehen, aha, also das Evangelium selbst besteht aus diesen drei Komponenten. Ermahnen, aber auch ermuntern und trösten. Das fand ich ganz spannend. Genau, jetzt weiter im Text. Denn unsere Ermahnung, die Verkündigung des Evangeliums, geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List. Hier wird jetzt wieder die nächste Gegenüberstellung von nicht und sondern eingeleitet. Und was Paulus den Thessalonichern hier im Endeffekt verklickern will, ist, woher ihre Predigt letztendlich kam, was sie für einen Ursprung hatte und auf der anderen Seite, mit welcher Haltung sie eben das Evangelium gepredigt hatten. Und wenn wir uns jetzt diese drei Begriffe mal anschauen und die vielleicht mal in unsere Sprache übersetzen, dann sehen wir bei dem Begriff Irrtum, dass es Paulus darum ging, dass die Thessalonicher letztendlich wussten, sie kamen nicht mit irgendeiner Botschaft, sie haben nicht irgendeinen Quatsch zu ihnen geredet, sondern sie haben das Evangelium Gottes ihnen gebracht. Und hier können wir uns quasi die Frage hinter diesem Begriff denken, was ist das eigentlich, was gepredigt wurde? Entspringt das der Wahrheit oder nicht? Also ich sag mal, hier geht's um den Wahrheitsgehalt der Botschaft. Der zweite Begriff Unlauterkeit, der kann auch mit Unreinheit übersetzt werden. Und hier geht es im Endeffekt um unreine und versteckte Motive. Also die Frage, warum wird das Ganze gepredigt? Und dann haben wir den dritten Begriff, also Wahrheitsgewalt, Wahrheitsgehalt, Motive. Und jetzt der dritte Begriff, List, das können wir auch Täuschung nennen. Damit will Paulus letztendlich aufzeigen, sie haben nicht irgendwelche kruden Methoden angewandt, um die Botschaft zu predigen und um sie quasi für diese Botschaft zu gewinnen, sondern sie waren absolut transparent und haben in einer heiligen Art und Weise unter ihnen gelebt. Also, das nochmal zusammengefasst. Hinter dem Wahrheitsgehalt steckt die Frage, was predige ich? Hinter den Motiven steckt die Frage, warum predige ich? Und hinter den Methoden steckt die Frage, wie versuche ich, diese Motive letztendlich zu erreichen? Was, warum und wie? Und nachdem Paulus jetzt aufgezählt hat, wie sie nicht evangelisiert hatten, kommt jetzt wieder das Sondern in Vers 4. Sondern, wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus hat ja manchmal so ein paar verschachtelte Sätze, deswegen ist es hier vielleicht ganz sinnvoll, das mal zu lüften, weil hier steckt die Quintessenz des Ganzen drin. Was Paulus letztendlich sagen will, ist, wir predigten das Evangelium unter euch, auch auf eine Art und Weise, weil wir im Zentrum Gott gefallen wollten. Das ist das, worum es ihnen ging. Sie wollten Gott gefallen. Deswegen auch die drei Fragen, die können damit beantwortet werden. Was predigten sie? Das Evangelium Gottes. Warum predigten sie? Um Gott zu gefallen. und wie predigten sie? Auf eine Art und Weise, die Gott gefallen sollte. Und dass es die Intention des Missionsteams war, Gott letztendlich zu gefallen und nicht den Zuhörern, das unterstreicht Paulus jetzt nun im Folgenden. Und auch hier ist es ihm wichtig, dass er den Thessalonichern nochmal klar macht, das wisst ihr selbst, wie wir unter euch waren. Ihr habt uns ja mit eigenen Augen gesehen und ihr habt uns gehört, ihr habt uns erlebt, wie wir waren. Also Vers 5. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Mit diesem gewichtig Auftreten meint Paulus letztendlich, ich meine, sie waren Apostel des Christus. Sie hätten auf jeden Fall Forderungen stellen können. Sie hatten da ein Recht drauf. Also sie hätten zu den Thessalonichern kommen können und sagen können, hör zu, auf die Art und Weise wäre schön, dass ihr uns so und so begegnet oder wir brauchen das und das von euch, gebt uns das doch mal. Aber von diesem Recht haben sie keinen Gebrauch gemacht. So, wenn wir jetzt diese drei Begriffe, die Paulus hier auch wieder aufzählt, mal ein bisschen dem Ganzen zuordnen, was er davor gesagt hat, also schmeichelnde Rede, Vorwand für Habsucht und Ehre von Menschen. Und wir das mal auf die Fragen, was, warum und wie, irgendwie so ein bisschen, wenn wir das mal versuchen, so ein bisschen zusammenzupuzzeln, dann kommt, denke ich, Folgendes bei rum. Sowohl schmeichelnde Rede als auch der Vorwand für die Habsucht noch die Ehre von Menschen passen zu der Frage, was predige ich? Also entspringt das der Wahrheit oder nicht? Aber die schmeichelnde Rede ist eine super Methode, um letztendlich Leute dazu zu kriegen, mir irgendwas zu geben. Da hätten wir die Habsucht schon wieder als Motiv. Letztendlich predige ich auf eine schmeichelnde Art und Weise und versuche den Leuten Honig ums Maul zu schmieren, damit ich mich letztendlich an ihnen bereichern kann. Dann sagt Paulus noch Vorwand für Habsucht. Ich denke, Vorwand könnten wir auch zu den Methoden, also zu der Frage, wie gepredigt wird, dazu zählen. Ich kann letztendlich wirklich gute und überzeugende Argumente dafür bringen, dass ihr mir jetzt irgendwie ein bisschen Geld zustecken müsst. So, das wäre dementsprechend Motiv und Methode in einem. Und so ist es, denke ich, auch bei der Ehre von Menschen. Ich kann natürlich das Motiv haben, ich will von euch Ehre haben, ich will Prestige haben und Anerkennung und dementsprechend habe ich auch Macht und Einfluss. Wenn ich das allerdings schon habe, kann ich das wiederum als Methode verwenden, um ein anderes Motiv zu verfolgen, also auch Habsucht. Ich habe letztens irgendwie ein Video zum Beispiel mal gesehen von einem Prediger, der letztendlich von der Gemeinde verlangte, dass er doch irgendwie eine neue Uhr von ihnen haben wollte. Und also ich glaube, sowas in der Art wäre das. Genau. Und ich denke, so wird schon ein Schuh draus. Also und mehr ist, denke ich, jetzt eigentlich nicht unbedingt zu dem Gedankenfluss von Paulus in diesem Text zu sagen. Deswegen, falls ihr schon weggenickt seid, noch mal kurz für die Zusammenfassung die Ohren spitzen. Paulus beschreibt in diesem Textabschnitt, mit welcher inneren Haltung sie zu den Thessalonichern kamen. Das heißt, was sie gepredigt hatten, warum sie gepredigt hatten und wie sie gepredigt haben. Und dabei zählt er letztendlich 7 Punkte auf. Nämlich, sie kamen nicht mit Irrtum oder Unwahrheit. Sie kamen nicht mit unreinen, versteckten Motiven. Und kam auch nicht mit listigen Täuschungsmanövern. Ihnen ging es nicht darum, Menschen zu gefallen. Sie kamen nicht mit schmeichelnder Rede. Sie waren nicht habsüchtig und sie wollten auch keine Ehre von den Menschen haben. Sondern sie predigten das Evangelium Gottes freimütig auf eine heilige und reine Weise, obwohl sie stark gelitten hatten, einfach weil sie Gott mit ihrem Dienst gefallen wollten. Und deshalb war der Eingang ihr Zutritt nicht vergeblich. Ja, und ich denke, damit können wir den Auslegungsteil des Textes auch schon hinter uns lassen und gehen jetzt zum Anwendungsteil rüber. Mit der Frage, was können wir jetzt aus dem Text herausziehen? Nun, als ich mit Jürgen so ein bisschen über meine Ausarbeitung sprach und wir nochmal so ein bisschen nachdachten, da wurde deutlich, in diesem Textabschnitt wird uns eine Gruppe von Menschen vorgestellt, die a. von Gott für einen bestimmten Dienst berufen wurden und b. für diesen auch begabt wurden und die sich dann c. da reinknieten und sich total investierten für diesen Dienst. Und Paulus hat sich mit Haut und Haar darin investiert, dass nicht nur Leute zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, sondern dass sie auch dazu befähigt wurden, ein genauso heiliges und reines Leben zu führen. Und in diesem Dienst ist sich Paulus der Tatsache bewusst, dass er von Gott geprüft wird und dass er eines Tages vor Jesu Angesicht stehen wird und Rechenschaft ablegen muss für seinen Dienst und letztendlich für seinen ganzen Wandel, für sein ganzes Leben. Und damit Paulus von Jesus dann zu hören bekommt, wie es in Matthäus 25, Vers 11 steht: Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Deshalb setzt er alles daran, Gott zu gefallen. Und weil wir hier eben so ein schönes Vorbild vor uns liegen haben, wie jemand Gott treu dient, habe ich mal versucht, drei Anwendungen daraus zu ziehen. Und ich nenne die euch mal. Anwendung 1, habe einen Dienst. Anwendung 2, investiere dich in diesen Dienst. Und Anwendung 3, wisse, dass Gott dein Herz kennt. Also beginne ich mal mit Anwendung 1, habe einen Dienst. Ich sage euch bestimmt nichts Neues. Als sich Gott seine Gemeinde ausgedacht hat, da wollte er keinen Haufen von einsamen Wölfen und von Egomanen oder von One-Man-Show-Akteuren, sondern er wollte eine Gemeinschaft erschaffen, wo die einzelnen Mitglieder in einer heiligen und reinen und liebevollen und vertrauten Art und Weise miteinander Gemeinschaft hatten. Und in diese Gemeinschaft darf sich jeder mit seiner Person, mit seinen Begabungen, mit seinem Charakter investieren und soll das natürlich auch tun. Und wie die Gemeinde in der Bibel dargestellt wird, im Bild gesprochen, ist wie ein Körper. Ein Körper mit verschiedenen Gliedern. Da heißt es in 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und so wie das auch bei unserem Körper ist, hoffentlich haben wir unterschiedliche Glieder und auch Organe, die ihre ganz spezifische Funktion haben, die eine Rolle übernehmen. Und so, denke ich, soll das auch in der Gemeinde Gottes sein. Wir alle sollen als Glied eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Funktion einnehmen. Dazu nochmal am Anfang dieses Kapitels, in 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Das heißt, Gott möchte nicht von dir und von mir und von uns, dass wir uns so als geistliche Einzelzeller betrachten, die so gemütlich alleine vor sich hin durchs Leben dümpeln oder mit Verlaub gesagt als linke Pobacke, die sich in die geistliche Hängematte reinfläzt. Das will Gott nicht. Sondern Gott möchte von jedem Einzelnen von uns, dass wir uns als Auge oder Mund, Nase, Finger, Lunge oder meinetwegen auch Zeh wahrnehmen, die alle zu einem Körper dazugehören und in Abhängigkeit von diesem Körper sind. Und die allerdings aber auch von diesem Körper gebraucht werden, damit der richtig funktionieren kann. Daher, wenn du deinen Dienst schon gefunden hast, super. Wenn allerdings nicht, dann könnte das daran liegen, dass du noch gar nicht richtig weißt, was du eigentlich für ein Glied bist. Und daher mein Tipp, frag doch einfach mal die anderen Glieder, was sie so von dir halten, wo sie dich vielleicht einordnen würden. Das heißt, gönn dir einfach mal eine gemeindliche Supervision und vielleicht findest du dann irgendwie deinen Dienst und deinen Ort, wo du hingehörst. Und an dieser Stelle war es mir noch wichtig, ich hatte gestern in der Jugend diese Predigt schon mal zur Probe gehalten, musste sie ein bisschen anpassen, aber letztendlich ist es bei den Jugendlichen so, ja, dass sie vielleicht auch denken, irgendwie, inwieweit kann Gott mich denn großartig gebrauchen? Was soll ich denn der Gemeinde noch geben? Da sind schon so viele Leute, die irgendwas machen. Aber dann hier der Vers für dich, falls es dir so auch geht. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also es gibt eine ganz breite Palette von Diensten innerhalb der Gemeinde Und so wie das bei einem Körper ist, es gibt äußere Gliedmaßen und es gibt innere Organe, so ist das auch bei den Diensten. Wir haben Dienste, die man nach außen hin sieht, so wie den Prediger oder den Ältestendienst oder die Musiker zum Beispiel. Es gibt aber auch Dienste, die so eher im Verborgenen stattfinden. Und Gott sieht mindestens genauso, würde ich mal sagen, das Kleine und das Schwache und das Verborgene. Und er freut sich einfach, wenn du mit dem Dienst, was du hast, egal ob du jetzt denkst, das ist wenig oder das ist viel, was ich überhaupt zu bieten habe. Wenn du allerdings in erster Linie nicht dienen möchtest, dann an dieser Stelle hätte ich gut und gerne mal Sachen auch etwas direkter oder härter gesagt. Das ist manchmal meine Art, aber sowohl Jürgen als auch Melina sagten mir, halt mal den Ball flach. Deswegen habe ich ein folgendes Bild für euch mitgebracht. Ihr dürft euch jetzt sanft angestupst fühlen damit. Ich habe mal im Hotel gearbeitet, mit Manuel zusammen. Und das zum Großteil als Kellner oder auch als Barkeeper. Und wir hatten da verschiedene Veranstaltungen, unter anderem Hochzeiten, sogar ziemlich viele Hochzeiten. Leider viele weltliche Hochzeiten, aber gut, das ist nicht das Thema. Und wie es dann nun mal so war, als Kellner hat man sein Revier, in dem Fall hatte ich meistens so meine 3 bis 4 Tische, und ich war über den Abend hin für mein Revier verantwortlich. So, das heißt, ich bin zu den Gästen hin, ich habe die Essens- und Getränkewünsche aufgenommen und habe die natürlich auch hingebracht und habe mich über den Abend verteilt einfach darum gekümmert, dass es immer halbwegs ordentlich und sauber war und war einfach in freundlich, charmanter Manier Ansprechpartner für sie, bis es letztendlich vorbei war. Das heißt, kurzum, mein Dienst war es, die Hochzeitsgäste nach bestem Ermessen zu bedienen. Und ich denke, dass das in der Gemeinde auch so sein sollte. Also nach dem Motto, lass dich nicht bedienen, sondern sei ein Diener. Und um das mal im Bild zu sagen, sei kein Gast, sondern sei ein Kellner. Also, Anwendung 1, habe einen Dienst. Oder sei ein Kellner, wenn du willst. Anwendung 2, investiere dich in diesen Dienst. Wenn du schon genau weißt, womit der Heilige Geist dich begabt hat und welches Glied du am Leib bist, dann bitte knie dich richtig rein und gib Gas. Ich habe versucht, mal so ein paar Beispiele zu nennen. Also ich bin ja auch noch nicht so lange in der Gemeinde dabei und habe auch noch nicht so den Überblick, was es alles für Dienste gibt. Aber ich sag mal, wenn du handwerklich vielleicht begabt bist, dann halt doch mal Ausschau, ob es hier in den Gemeinderäumen irgendwas gibt, was man verbessern kann. Oder wenn jemand von den Geschwistern Probleme mit seinem IKEA-Regal hat, na dann bitte, kannst du deine Hilfe gerne anbieten. Oder wenn du technisch total versiert bist und dich mit Software und Hardware und Equipment auskennst und weißt, wie man, was weiß ich, die Tonqualität noch verbessern kann, dann geh zu den Ältesten und schlag ihnen irgendwas vor. Investier dich und zeig, dass du einfach mitdenkst. Vielleicht bist du aber auch eher so der prozessorientierte Typ und bist total gut in Kommunikation und bist auch so, ja, im Konfliktmanagement und dem ganzen Zwischenmenschlichen total gut, kannst dich sehr gut in Leute reinfühlen, dann bitte investier dich einfach da, wo du letztendlich auch gut bist. Denn das ist oftmals, jedenfalls bei den Diensten, das Schöne. Wir dienen mit etwas, was wir ja auch irgendwie, wenn wir das gut können, auch gerne tun. Das mag jetzt vielleicht nicht auf alle Dienste zutreffen. Ich glaube, wenige von uns freuen sich beim ins Bett gehen schon, dass sie morgen endlich wieder die Toiletten putzen dürfen. Aber auch da, wenn du das gut kannst, wenn du also genau weißt, welches Putzmittel du brauchst und wie du es anwenden musst, damit auch der hartnäckigste Urinfleck aus der Schüssel rausgeht, dann bitte. Das soll nicht heißen, dass man gut sein muss darin, sondern das kann jeder putzen. Und ich denke, ihr hattet das ja auch gerade erst gestern und das ist super. Aber wenn du das gut kannst, dann bitte investier dich. Aber pass bitte auf, dass du nicht ausbrennst. Wie gesagt, geistliches Kleinkind, nicht viel Wissen, nicht viel Erfahrung. Aber ich sag mal, auch vor meiner Zeit gab es ein paar Geschwister, die haben ja letztendlich einfach mehr gemacht, als sie es kräftemäßig auch irgendwie tragen, hätten wuppen können, sage ich mal. Und im Endeffekt sind sie ausgebrannt und ja, so ein geistlicher Burnout, damit, ja, tut man niemandem einen Gefallen. Und um im Bild des Kellners zu bleiben, das hatte ich tatsächlich auch schon mal und vielleicht kann Manuel davon auch ein Lied singen. Wir hatten manche Kollegen, die haben einfach ihre Wir vernachlässigt. So, und wir haben einfach die Not gesehen. Die Gäste brauchten Bedienung, die Teller stapelten sich und die leeren Gläser, die füllten schon den Tisch. Und im Endeffekt, was macht man? Na gut, man geht auch zum anderen Revier und im Endeffekt hat man 8 Tische. Und das Problem dabei ist, dass man in der Gefahr steht, sein eigenes Revier zu vernachlässigen. Es kann natürlich aber auch sein, ich sag mal, du kannst dir entweder dein Tablett überhaupt nicht füllen und den ganzen Abend quasi nutzlos rumstehen. Du kannst aber auch dein Tablett vollknallen mit verschiedensten Weingläsern und Bier und Softgetränken und wie auch immer. Und im Endeffekt rennst du dann mit beiden Händen rum und versuchst, dass es dir nicht runterfällt. Ist mir zum Glück nie passiert, aber anderen Kollegen. Und auch da, also man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Entweder macht man zu wenig oder gar nichts. Oder man macht viel zu viel und dann landet letztendlich alles auf dem Boden. Anwendung 2, investiere dich in deinen Dienst. Knie dich richtig rein, aber sei dir dessen bewusst, du bist nicht für alle Reviere gleich verantwortlich, nur weil du da Not siehst. Und pass auf, dass du nicht geistlich ausbrennst, denn letztendlich kann auch die Beziehung zu Gott hinten runterfallen. Dass dein Gebetsleben und andere Dinge, auch vielleicht Beziehungen zu anderen drunter leiden. Und so soll es nicht sein. Und nun Anwendung 3. Wisse, dass Gott dein Herz kennt. Was meine ich jetzt damit? Nun, ich denke, in den verschiedenen Diensten gibt es immer Auf- und Abphasen. Es gibt Phasen, in denen man total freudig dient und in denen das so richtig von der Hand geht und man total engagiert, sich auch gerne rein investiert. Und dann gibt es wiederum Phasen, ja, in denen ist man vielleicht total frustriert, man bekommt nicht so die Aufmerksamkeit, die man gerne hätte und man würde es manchmal auch irgendwie einfach alles hinwerfen, am liebsten. Und ich kenne euch nicht so gut und vielleicht ist jemand von euch gerade an dem Punkt oder steht in der Gefahr, an diesem Punkt zu stehen. Dementsprechend wollte ich nochmal sagen, Gott sieht dich. Und Gott kennt deine Situation und er findet es total super, wenn ihr einfach weiter dient, egal ob ihr da von der Gemeinde wahrgenommen werdet, egal ob ihr Lob bekommt und Anerkennung, sondern Gott freut sich, wenn ihr trotzdem weitermacht. Ich habe einen Bibelvers übersprungen, den würde ich gerne nochmal vorlesen. Der ist wahrscheinlich in einem anderen Kontext geschrieben, deswegen ich hoffe, ich kriege jetzt nicht mit Jürgen Ärger, aber ich fand ihn trotzdem schön. 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, da geht's auch darum, wenn du nicht dienst oder aus falschen Motiven dienst, wisse, Gott sieht dich da drin. Aber ich hatte jetzt vielleicht schon so ein bisschen die leichte Ermahnung drinne und nach dem Motto Paraklesis ist auch Ermunterung und Trost. Deswegen geht's mir darum, wenn du dienst und einfach auch nicht die Wertschätzung von anderen bekommst, die du manchmal auch einfach brauchst, dann wisse, dass Gott dich sieht. Und dass er dir ein Belohner ist und dass er es einfach liebt, wenn du treu dienst, egal wie die Umstände sind. Und um wieder im Bild des Kellners zu bleiben, es ist letztendlich egal, ob du Trinkgeld am Abend kriegst oder nicht. Denn das wohlverdiente Gehalt kommt am Ende des Monats. Also es wäre schlecht, wenn du nur deshalb arbeitest, weil du letztendlich noch so viel Trinkgeld wie möglich abgreifen willst. Oder wenn du super freundlich bist und einen guten Service leistest, einfach nur, um dich noch mehr quasi an den Gästen zu bereichern. So soll das in der Gemeinde auch nicht sein. Deswegen erfreut euch an dem, was ihr letztendlich am Ende bekommt. Und eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist, falls du an so einem Punkt bist, wir haben einen Widersacher und der versucht, immer kaputt zu machen und immer Spaltung in die Gemeinde zu bringen. Das heißt, falls du frustriert bist oder Groll aufkommt, dann lass nicht zu, dass der Teufel mit dem Finger da in die Wunde reingeht, damit er nicht letztendlich sagen kann, dass sein Eingang bei dir nicht vergeblich war. Gib das an Gott ab, sprich mit deinen Geschwistern, aber freue dich daran, dass Gott dich sieht und dass er dir ein Belohner sein wird. Ja, und in diesem Sinne fasse ich das Ganze nochmal kurz zusammen. Worum sollte es heute gehen? Wir haben uns zuerst angeschaut, wie die Evangelisation des Missionsteams in Thessalonich ausgesehen hat. Und wir haben dabei festgestellt, dass im Kern des Dienstes es ihnen darum ging, Gott zu gefallen und nicht ihren Mitmenschen. Und dieses Grundprinzip habe ich versucht zu übertragen. Wir hatten die drei Anwendungen. Jeder von uns soll einen Dienst haben, weil wir alle vom Heiligen Geist begabt wurden, weil wir ein wichtiges und wertvolles Glied am Leib Christi sind. Und dementsprechend seid Kellner. Das Schöne ist, wenn wir alle Kellner sind, werden wir auch gleichzeitig bedient von den anderen. Also es ist eine Win-Win-Situation. In diesen Dienst soll sich ein jeder von uns zweitens aufopferungsvoll hinein investieren, aber nicht in der Art und Weise, dass man auch in anderen Bereichen versucht, alles auf sich zu nehmen und zu schultern. Passt auf, dass ihr nicht ausbrennt. Befüllt euer Tablett dementsprechend moderat. Lasst es nicht leer und lasst es nicht überquellen. Und drittens, Gott sieht unsere Herzen und erkennt unsere Situation. Und selbst wenn wir kein Trinkgeld bekommen, dann soll uns das genügen. Und wenn wir ihm treu dienen, egal ob wir von Menschen gesehen werden oder nicht, dann wird er am Ende zu uns sagen, recht so, ihr guten und treuen Knechte, über weniges wart ihr treu, über vieles werde ich euch setzen, geht hinein in die Freude eures Herrn. Und dazu wünsche ich uns allen Gottes Gnade. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.